Conference Center. Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Linda Margetz und Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Süß ist dein Werk«. Das Anfangsgebet spricht dann Bischof Dean M. Davies, zweiter Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft.
Jesus. Unser geliebter Vater im Himmel, unser Herz und unsere Seele sind sehr bewegt durch diese Generalkonferenz. Und wir sind zutiefst dankbar für das, was wir empfunden haben, für unser Zeugnis und für unseren Glauben. Wir möchten dich bitten, dass in dieser letzten Versammlung dein Geist bei uns sein möge, dass sowohl Sprecher als auch Zuhörer in aller Welt im Glauben vereint werden, dass wir dir besser dienen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Erstaunt und bewundernd. Nach dem Lied hören wir von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel. Ihm folgt Elder William R. Walker von den 70ern. Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel ist dann der nächste Sprecher.
Zeiten des Krieges oder der Unsicherheit bringen uns dazu, uns auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Der Zweite Weltkrieg war eine Zeit großen geistigen Aufruhrs für mich. Ich hatte mein Zuhause in Brigham City in Utah verlassen. Ich hatte nur einen Hauch von Zeugnis und spürte, ich würde mehr brauchen. Als ich auf der Insel Ieshima nördlich von Okinawa stationiert war, kämpfte ich mit Zweifeln und Unsicherheit. Ich wollte ein eigenes Zeugnis vom Evangelium. Ich wollte wissen. Eines Nachts konnte ich nicht schlafen, verließ mein Zelt und betrat einen Bunker, der aus mit Sand gefüllten, übereinander gestapelten 200 Liter Ölfässern bestand, die einen umschlossenen Raum bildeten. Der Raum war nach oben hin offen. Ich kroch also hinein, betrachtete den sternübersäten Himmel und kniete zum Gebet nieder. Mittendrin geschah es. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihnen nicht beschreiben, was geschehen war. Obwohl es für mich unaussprechlich ist, ist es doch heute noch genauso klar wie in jener Nacht vor über 65 Jahren. Ich wusste, dass es eine sehr persönliche Kundgebung gewesen war. Endlich wusste ich es selbst. Ich wusste es mit Bestimmtheit, denn es war mir gegeben worden. Nach einer Weile kroch ich wieder aus dem Bunker und ging, oder besser gesagt, schwebte wieder zurück zu meinem Bett. Die ganze verbliebene Nacht empfand ich Freude und Ehrfurcht. Es lag mir fern, mich für jemand Besonderen zu halten. Doch dachte ich, wenn selbst mir so etwas zuteil wird, kann jeder andere die gleiche Erfahrung machen. Das glaube ich noch immer. In den Jahren danach habe ich erkannt, dass ein solches Erlebnis sowohl ein Licht ist, dem man folgen kann, als auch eine Bürde, die man zu tragen hat. Ich möchte Ihnen von den Wahrheiten erzählen, die zu kennen von größtem Wert ist. Das, was ich nunmehr in fast 90 Lebensjahren und in 50 Jahren als Generalautorität erfahren und erlebt habe. Viel von dem, was ich erkannt habe, fällt in die Kategorie dessen, was sich nur durch Erfahrung lernen lässt. Wie alles, was von großem Wert ist, empfängt man Erkenntnis von ewiger Tragweite nur durch persönliches Gebet und indem man nachsinnt. Wenn man dies beherzigt und zudem noch fastet und sich mit den Heiligen Schriften befasst, führt dies zur Eingebung und Offenbarung und man vernimmt die Einflüsterung des Heiligen Geistes. So werden wir aus der Höhe belehrt und wir lernen Weisung um Weisung. Uns wird in den Offenbarungen verheißen, dass jeglicher Grundzug der Intelligenz, den wir uns in diesem Leben zu eigen machen, mit uns in der Auferstehung hervorkommen wird und dass Wissen und Intelligenz durch Eifer und Gehorsam erlangt werden. Eine ewige Wahrheit, die ich erkannt habe, ist, dass Gott lebt. Er ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Er hätte einen beliebigen anderen Titel wählen können, doch er wollte Vater genannt werden. Der Erretter hat geboten, auf diese Weise sollt ihr darum beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Indem er sich als Vater anreden lässt, zeigt er uns allen, was im Leben wirklich am wichtigsten ist. Eltern zu sein ist ein heiliger Vorzug und kann, sofern man treu bleibt, zu ewigen Segnungen führen. Letztlich ist das Ziel all dessen, was wir in der Kirche tun, dass ein Mann und seine Frau und ihre Kinder zu Hause glücklich sein können. Wer nicht heiratet oder keine Kinder haben kann, ist nicht von den ewigen Segnungen ausgeschlossen, die er zwar anstrebt, die für ihn aber derzeit nicht erreichbar sind. Wir wissen nicht immer, wie oder wann Segnungen eintreten, doch die Verheißung ewiger Vermehrung wird niemandem verwehrt, der treu ist und heilige Bündnisse schließt und einhält. Ihre heimlichen Sehnsüchte und ihr Flehen unter Tränen werden das Herz des Vaters und des Sohnes berühren. Ihnen wird die persönliche Gewissheit zuteil werden, dass ihr Leben erfüllt sein und ihnen keine wichtige Segnung verloren gehen wird. Als Diener des Herrn und Kraft des Amtes, zu dem ich ordiniert worden bin, mache ich allen, die sich in einer solchen Lage befinden, die Verheißung, dass alles, was für ihre Errettung und Erhöhung wesentlich ist, zur rechten Zeit auf ihnen ruhen wird. Arme, die derzeit noch leer sind, werden sich füllen. Und ein sehnendes Herz, das aufgrund zerschlagener Träume schmerzt, wird geheilt werden. Eine weitere Wahrheit, die ich erkannt habe, ist, dass es den Heiligen Geist wirklich gibt. Er ist das dritte Mitglied der Gottheit. Seine Aufgabe ist, von Wahrheit und Rechtschaffenheit Zeugnis zu geben. Er tut sich auf vielerlei Weise kund, etwa durch ein Gefühl von Frieden und Zuversicht. Darüber hinaus kann er Trost und Führung bringen und wenn nötig auch korrigierend eingreifen. Der Heilige Geist wird unser ständiger Begleiter sein, vorausgesetzt wir führen ein rechtschaffenes Leben. Die Gabe des Heiligen Geistes wird durch eine heilige Handlung des Evangeliums übertragen. Jemand, der Vollmacht hat, legt einem neuen Mitglied der Kirche die Hände auf und spricht: Empfange den Heiligen Geist. Die heilige Handlung an sich sorgt nicht dafür, dass wir uns merklich ändern. Wenn wir aber zuhören und den Eingebungen folgen, empfangen wir die Segnungen des Heiligen Geistes. Jeder Sohn und jede Tochter des Vaters im Himmel kann erkennen, dass Moronis Verheißung wahr ist. Durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Eine erhabene Wahrheit, die ich mir im Lauf meines Lebens angeeignet habe, ist das Zeugnis, das ich vom Herrn Jesus Christus habe. Grundlage all dessen, was wir tun, und das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Offenbarungen, ist zuallererst der Name des Herrn, nämlich die Vollmacht, durch die wir in der Kirche handeln. Jedes Gebet, selbst wenn es von einem kleinen Kind gesprochen wird, endet im Namen Jesu Christi. Jeder Segen, jede heilige Handlung, jede Ordinierung, jede Amtshandlung wird im Namen Jesu Christi ausgeführt. Es ist die Kirche Christi und wird daher nach seinem Namen genannt, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Im Buch Mormon wird von einer großartigen Begebenheit berichtet, wie die Nephiten im Namen des Herrn zum Vater gebetet haben. Jesus erschien und fragte sie: Was wollt ihr, dass ich euch geben soll? Und sie sprachen zu ihm: Herr, wir wollen, dass du uns den Namen sagst, womit wir diese Kirche nennen sollen. Denn es gibt unter dem Volk Auseinandersetzungen in Bezug auf diese Sache. Und der Herr sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, warum ist es, dass das Volk um diese Sache murren und Auseinandersetzungen haben sollte? Haben sie nicht die Schriften gelesen, die da sagen, ihr müsst den Namen Christi auf euch nehmen, nämlich meinen Namen? Denn mit diesem Namen werdet ihr am letzten Tag gerufen werden. Und wer meinen Namen auf sich nimmt und bis ans Ende ausharrt, der wird errettet werden. Darum, was auch immer ihr tut, das sollt ihr in meinem Namen tun. Darum sollt ihr die Kirche nach meinem Namen nennen, und ihr sollt den Vater in meinem Namen anrufen, dass er die Kirche segne um meinetwillen. Es ist sein Name, Jesus Christus. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. In der Kirche wissen wir, wer er ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist der einzig Gezeugte des Vaters. Er ist der, der getötet worden ist und wiederum lebt. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist. Das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst. Er ist der Anker, der uns festhält und uns und unsere Familie vor den Stürmen des Lebens schützt. An jedem Sonntag, wenn sich weltweit Menschen unterschiedlichster Nationalität und Sprache versammeln, wird das Abendmahl mit den gleichen Worten gesegnet. Wir nehmen den Namen Christi auf uns und denken immer an ihn. Das ist uns ins Herz geschrieben. Der Prophet Nephi hat erklärt, wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Jeder von uns muss sich selbst um ein Zeugnis vom Herrn Jesus Christus bemühen. Dann geben wir dieses Zeugnis an unsere Familie und an andere weiter. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es einen Widersacher gibt, der danach trachtet, das Werk des Herrn zu vereiteln. Wir müssen uns entscheiden, wem wir folgen wollen. Schutz zu finden ist ganz einfach. Wir müssen uns lediglich dafür entscheiden, dem Heiland zu folgen und dafür sorgen, dass wir treu an seiner Seite bleiben. Im Neuen Testament berichtet Johannes, es habe einige gegeben, die nicht in der Lage gewesen seien, sich dem Erretter und seinen Lehren verpflichtet zu fühlen. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12, wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus hat erlangt, was sich jeder Nachfolger Christi aneignen kann. Wenn wir Jesus Christus treu ergeben sind, nehmen wir ihn als unseren Erlöser an und tun alles, was in unserer Macht steht, um seine Lehren zu leben. Nach all den Jahren, denen ich gelebt, gelehrt und gedient habe, nach Millionen von Kilometern, die ich rund um die Erde zurückgelegt habe, nach allem, was ich erlebt habe, gibt es eine große Wahrheit, die ich weitergeben möchte. Und zwar mein Zeugnis vom Heiland Jesus Christus. Joseph Smith und Sidney Rigdon hielten einst ein heiliges Erlebnis fest. Und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies als letztes von allen das Zeugnis, das wir von ihm geben, dass er lebt, denn wir haben ihn gesehen. Ihre Worte sind auch die meinen. Ich glaube und ich bin gewiss, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Er lebt. Er ist der einzig Gezeugte des Vaters. Und von ihm und durch ihn und aus ihm werden und wurden die Welten erschaffen und deren Bewohner sind wir Gott gezeugte Söhne und Töchter. Ich gebe Zeugnis, dass der Heiland lebt. Ich kenne den Herrn. Ich bin sein Zeuge. Ich kenne sein großes Opfer und seine ewige Liebe für alle Kinder des Vaters im Himmel. Dieses besondere Zeugnis lege ich in aller Demut, doch in absoluter Gewissheit ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I love church history.
Ich befasse mich sehr gern mit der Geschichte der Kirche. Wenn ich erfahre, wie hingebungsvoll unsere Vorfahren waren, die das Evangelium annahmen und dem Glauben treu blieben, wird, wie es vielleicht auch bei Ihnen der Fall ist, mein eigener Glaube gestärkt. Vor einem Monat feierten 12.000 wunderbare Jugendliche aus dem Distrikt des Gilbert Arizona Tempels die Fertigstellung ihres neuen Tempels mit einer inspirierenden Darbietung und demonstrierten damit ihre Entschlossenheit, rechtschaffen zu leben. Das Motto ihrer Feier war: Sei treu in dem Glauben. So wie es diese glaubenstreuen Jugendlichen in Arizona gemacht haben, sollte sich jeder Heilige der letzten Tage verpflichten, dem Glauben treu zu bleiben. In dem Lied heißt es: Treu in dem Glauben, den Eltern uns lehrten. Wir könnten hinzufügen: Treu in dem Glauben, den unsere Großeltern uns lehrten. Ich fragte mich, ob alle dieser begeisterten Jugendlichen aus Arizona über ihre eigene Geschichte Bescheid wussten. Ob sie wussten, wie ihre Familie zur Kirche kam. Es wäre hervorragend, wenn jeder Heilige der letzten Tage die Bekehrungsgeschichte seiner Vorfahren kennen würde. Ganz gleich, ob sie von Pionieren abstammen oder nicht, das Vermächtnis des Glaubens und der Opferbereitschaft der Mormonenpioniere ist ihr Vermächtnis. Es ist das edle Erbe der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Eines der herrlichsten Kapitel in der Geschichte der Kirche trug sich zu, als Wilford Woodruff, ein Apostel des Herrn, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi 1840 in ganz Großbritannien lehrte, nur 10 Jahre, nachdem die Kirche gegründet worden war. Wilford Woodruff und andere Apostel hatten sich auf die Gegend um Liverpool und Preston in England konzentriert und waren dort sehr erfolgreich. Elder Woodruff, der später Präsident der Kirche wurde, betete ständig zu Gott, um bei dieser äußerst wichtigen Arbeit geführt zu werden. Aufgrund seiner Gebete wurde er inspiriert, an einen anderen Ort zu gehen, um dort das Evangelium zu predigen. Präsident Monson hat gesagt, dass wir, wenn wir vom Himmel inspiriert werden, etwas zu tun, sofort handeln und nicht zögern sollen. Und genau das tat Wilford Woodruff. Nachdem er vom Geist deutlich die Anweisung erhalten hatte, in den Süden zu gehen, machte er sich fast sogleich auf und reiste zu einem Teil Englands, der Herefordshire genannt wird, einem ländlichen Gebiet im Süden Englands. Hier traf er einen wohlhabenden Farmer namens John Benbow und wurde mit frohem Herzen und Dankbarkeit empfangen. Eine Gruppe von über 600 Menschen, die sich United Brethren nannten, hatte um Licht und Wahrheit gebetet. Der Herr sandte Wilford Woodruff als Antwort auf ihre Gebete. Elder Woodruffs Predigen trug sofort Frucht und viele ließen sich taufen. Brigham Young und Willard Richards gesellten sich ihm in Herefordshire zu und die drei Apostel hatten erstaunlichen Erfolg. Innerhalb nur weniger Monate gründeten sie für die 541 Mitglieder, die sich der Kirche angeschlossen hatten, 33 Zweige. Sie setzten ihre bemerkenswerte Arbeit fort und letztendlich ließ sich fast jedes Mitglied der United Brethren in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage taufen. Meine Ururgroßmutter Hannah Maria Harris war eine der ersten, die Wilford Woodruff zuhörte. Sie teilte ihrem Mann Robert Harris Jr. mit, dass sie das Wort Gottes gehört hatte und beabsichtige, sich taufen zu lassen. Robert war nicht erfreut, als er den Bericht seiner Frau vernahm. Er sagte ihr, er würde sie zu der nächsten Versammlung, die der Missionare der Mormonen abhalten würden, begleiten und ihn zurechtweisen. Als sie jedoch fest entschlossen, sich nicht überzeugen zu lassen und den besuchenden Prediger vielleicht durch Zwischenrufe aus dem Konzept zu bringen, vorne unter den Anwesenden saß, wurde er sofort vom Geist berührt, so wie es auch bei seiner Frau der Fall gewesen war. Er wusste, dass die Botschaft der Wiederherstellung wahr war und er und seine Frau ließen sich taufen. Ihre Geschichte des Glaubens und der Hingabe ähnelt 1000 anderen. Als sie die Botschaft des Evangeliums hörten, wussten sie, dass sie wahr ist. In den Heiligen Schriften steht geschrieben: Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Nachdem sie die Stimme des Hirten vernommen hatten, verpflichteten sie sich voll und ganz, im Einklang mit dem Evangelium zu leben und der Führung des Propheten des Herrn zu folgen. Sie folgten dem Ruf, nach Zion zu gehen, ließen ihr Haus in England zurück, überquerten den Atlantik und schlossen sich den Heiligen in Nauvoo in Illinois an. Sie nahmen das Evangelium von ganzem Herzen an. Während sie sich bemühten, in ihrem neuen Land Fuß zu fassen, wirkten sie beim Bau des Nauvoo-Tempels mit, indem sie jeden 10. Tag daran arbeiteten. Als sie vom Tod ihres geliebten Propheten Joseph Smith und seines Bruders Hiram erfuhren, brach ihnen das Herz. Aber sie machten weiter. Sie blieben dem Glauben treu. Als die Heiligen verfolgt und aus Nauvoo vertrieben wurden, empfanden Robert und Mariah es als großen Segen, dass sie kurz bevor sie den Mississippi überquerten und sich auf den Weg in den Westen machten, ihr Endowment im Tempel empfangen konnten. Obwohl sie nicht wussten, was ihnen bevorstand, waren sie ihres Glaubens und Zeugnisses sicher. Als sie auf ihrem Weg nach Westen Iowa durchquerten, mussten sie sich mit 6 Kindern durch den Schlamm kämpfen. An einem Ort am Missouri, der als Winter Quarters bekannt wurde, bauten sie eine primitive provisorische Unterkunft für sich. Diese Gruppe unerschrockener Pioniere wartete auf apostolische Weisung, wie und wann sie weiter in den Westen ziehen sollte. Als Brigham Young, der Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, die Männer aufrief, sich freiwillig zum Dienst in einer Einheit der Armee der Vereinigten Staaten zu melden, die als Mormonenbataillon bekannt wurde, änderten sich die Pläne. Robert Harris Jr. war einer von über 500 Mormonenpionieren, die dem Aufruf Brigham Youngs folgten. Er meldete sich freiwillig, obwohl dies bedeutete, dass er seine schwangere Frau und 6 kleine Kinder zurücklassen würde. Was veranlasste ihn und die anderen Männer, so etwas zu tun? Ich möchte die Frage mit den Worten meines Ururgroßvaters beantworten. In einem Brief, den er seiner Frau schrieb, als das Bataillon kurz in der Nähe von Santa Fe anhielt, schrieb er: Mein Glaube ist stärker denn je. Und wenn ich an das denke, was Brigham Young uns gesagt hat, glaube ich es genauso, als ob der große Gott es ausgesprochen hätte. Kurz gesagt, wussten er und die anderen Männer, dass sie einem Propheten Gottes zuhörten. Deshalb machten sie es. Sie wussten, sie wurden von einem Propheten Gottes geführt. Im selben Brief brachte er seine zärtlichen Gefühle für seine Frau und seine Kinder zum Ausdruck und erklärte, dass er ständig darum bete, dass sie und die Kinder gesegnet werden mögen. Später im Brief machte er diese beeindruckende Aussage: Wir dürfen das, was wir im Tempel des Herrn gehört und erlebt haben, nicht vergessen. In Verbindung mit seinem früheren Zeugnis, dass wir von einem Propheten Gottes geführt werden, sind diese 2 heiligen Ermahnungen wie Heilige Schrift für mich geworden. 18 Monate, nachdem er mit dem Bataillon fortgezogen war, wurde Robert Harris mit seiner geliebten Mariah unversehrt wieder vereint. Sie blieben dem wiederhergestellten Evangelium ihr ganzes Leben lang treu. Sie hatten 15 Kinder, von denen 13 das Erwachsenenalter erreichten. Meine Großmutter Fanny Walker aus Raymond im kanadischen Alberta war eines ihrer 136 Enkelkinder. Oma Walker war stolz auf die Tatsache, dass ihr Großvater im Mormonenbataillon gedient hatte. Und sie wollte, dass alle ihre Enkel es wussten. Jetzt, wo ich selbst Großvater bin, verstehe ich, warum ihr das so wichtig war. Sie wollte das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Sie wünschte sich, dass ihre Enkelkinder über ihr rechtschaffenes Erbe Bescheid wussten, weil ihr bewusst war, dass es ihnen ein Segen sein würde. Je stärker wir uns mit unseren rechtschaffenen Vorfahren verbunden fühlen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir kluge und rechtschaffene Entscheidungen treffen. Und so ist es. Wenn wir die Geschichten des Glaubens und der Opferbereitschaft kennen, die unsere Vorfahren dazu veranlassten, sich der Kirche des Herrn anzuschließen, werden wir reichlich gesegnet. Robert und Mariah wussten, dass das Evangelium wahr ist, seit sie Wilford Woodruff das erste Mal über die Wiederherstellung sprechen und davon Zeugnis geben hörten. Sie wussten auch, wenn sie dem Glauben treu blieben, ganz gleich welche Prüfungen oder Schwierigkeiten sie durchmachen mussten, würden sie gesegnet werden. Es scheint fast, als hätten sie die Worte unseres heutigen Propheten gehört, der gesagt hat, dass kein Opfer zu groß ist, um die Segnungen des Tempels empfangen zu können. Auf der Seite der englischen 2-Pfund-Münze sind die Worte Standing on the shoulders of giants, auf den Schultern von Riesen stehend, eingraviert. Wenn ich an unsere großartigen Pioniervorfahren denke, habe ich das Gefühl, dass wir alle auf den Schultern von Riesen stehen. Die Ermahnung stammt zwar aus einem Brief von Robert Harris, aber ich glaube, dass es zahllose Vorfahren gibt, die ihren Kindern und Enkelkindern die gleiche Botschaft schicken würden. Wir dürfen weder die Erlebnisse, die wir im Tempel gehabt haben, noch die Verheißungen und die Segnungen, die wir aufgrund des Tempels erlangen, vergessen. Des Weiteren müssen wir daran denken, dass wir von einem Propheten Gottes geführt werden. Ich bezeuge, dass wir wahrhaftig von einem Propheten Gottes geführt werden. Der Herr stellte seine Kirche in den letzten Tagen durch den Propheten Joseph Smith wieder her Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir von einer ununterbrochenen Kette von Propheten Gottes geführt worden sind. Angefangen bei Joseph Smith über Brigham Young und jeden darauf folgenden Präsidenten der Kirche bis hin zu unserem heutigen Propheten Thomas S. Monson. Ich kenne ihn, ich erkenne ihn an und ich mag ihn sehr. Ich bezeuge, dass er heute der Prophet des Herrn auf der Erde ist. Es ist mein Herzenswunsch, dass wir, meine Kinder und Enkelkinder eingeschlossen, das Erbe unserer rechtschaffenen Vorfahren, dieser treuen Mormonenpioniere, die bereit waren, alles auf den Altar zu legen, um es für ihren Gott und ihren Glauben zu opfern und ihren Gott und ihren Glauben zu verteidigen, in Ehren halten. Ich bete darum, dass jeder von uns dem Glauben treu bleiben möge, den unsere Eltern uns lehrten. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Familienabend, den meine Frau und ich jeden Montagabend abhalten, ist mit einem Mal größer geworden. Mein Bruder, seine Tochter, Barbaras Bruder sowie eine Nichte und deren Mann sind in unseren Wohnkomplex eingezogen. Dies ist seit meiner Kindheit das erste Mal, dass ich das Glück habe, Verwandte ganz in der Nähe zu haben. Früher wohnte meine Familie in nächster Nähe von mehreren Verwandten meiner Mutter. Großvater Sonny wohnte gleich links nebenan und meine Tante Emma wohnte im Haus rechts von uns. In der nächsten Querstraße wohnte Tante Josephine. Und in der Straße hinter unserem Haus wohnte Onkel Alma. Als ich noch klein war, kamen wir jeden Tag mit unseren Verwandten zusammen. Wir arbeiteten zusammen, spielten oder unterhielten uns. Wir konnten auch nicht viel Unfug anstellen, ohne dass unsere Mutter davon erfuhr. Jetzt sieht die Welt anders aus. Und die meisten Familien leben weit verstreut. Doch selbst wenn sie einigermaßen nah beieinander wohnen, sind sie selten gleich nebenan. Jedenfalls kommen mir meine Kindheit und meine gegenwärtige Wohnsituation ein bisschen wie der Himmel vor, da liebe Verwandte gleich in der Nähe wohnen. Das erinnert mich ständig daran, dass die Familie auf ewig Bestand haben soll. Als Kind hatte ich eine besondere Beziehung zu meinem Großvater. Da ich der älteste Junge in meiner Familie war, schaufelte ich im Winter den Schnee und kümmerte mich im Sommer um den Rasen auf unserem eigenen Grundstück sowie auf dem meines Großvaters und denen meiner beiden Tanten. Für gewöhnlich saß Großvater auf der Veranda, während ich seinen Rasen mähte. Wenn ich fertig war, setzte ich mich auf die Verandatreppe und unterhielt mich mit ihm. An diese Gespräche erinnere ich mich besonders gern zurück. Einmal fragte ich meinen Großvater, wie ich in Anbetracht der vielen Möglichkeiten, die sich einem im Leben bieten, wissen könne, ob ich immer das Rechte tue. Und wie so oft beantwortete er meine Frage mit etwas, was er von der Farm kannte. Er erklärte mir, Kutschpferde müssten eingefahren werden, um zu zweit einen Wagen ziehen zu können. Den Pferden müsse immer klar sein, wer die Zügel in der Hand hält. Wolle man Einfluss auf die Pferde nehmen und sie lenken, brauche man Zaumzeug und Trense. Wenn jedoch ein Pferd im Gespann meine, es müsse sich nicht mit dem Willen des Kutschers fügen, so werde das Gespann nie gemeinsam mit großmöglicher Kraft den Wagen ziehen können. Sehen wir uns einmal an, was ich aus diesem Beispiel meines Großvaters gelernt habe. Wer ist der Kutscher? Meinem Großvater zufolge ist es der Herr. Er ist derjenige, der das Ziel und den Plan kennt. Er ist derjenige, der die Zügel in der Hand hält und das Gespann und folglich auch jedes einzelne Pferd einfährt. Er kennt sich aus. Das Pferd kann nur dann sicher sein, dass es stets das Richtige tut, wenn es gehorsam dorthin geht, wohin der Kutscher es lenkt. Was hat mein Großvater mit dem Zaumzeug und der Trense gemeint? Ich bin heute ebenso wie damals der Ansicht, dass mir mein Großvater vermitteln wollte, dass ich den Eingebungen des Heiligen Geistes folgen müsse. Zaumzeug und Trense haben eine geistige Bedeutung. Ein gehorsames Pferd in einem gut eingefahrenen Gespann braucht bloß einen kleinen Ruck am Zügel. Und dann tut es genau das, was der Kutscher von ihm möchte. Diesem sanften Ruck entspricht die leise, sanfte Stimme, mit der der Herr zu uns spricht. Weil er unsere Entscheidungsfreiheit achtet, kommt von ihm nie ein heftiger, starker Ruck. Wer die sanften Eingebungen des Geistes nicht beachtet, lernt oft, wie der verlorene Sohn, aus den natürlichen Konsequenzen seines Ungehorsams und seines wilden Lebens. Der verlorene Sohn ging erst in sich, nachdem ihn die natürlichen Konsequenzen demütig gemacht hatten. Dann erst war er offen für die Einflüsterungen des Heiligen Geistes, die ihm zuredeten, zu seinem Vater zurückzukehren. Die Lektion, die mich mein Großvater lehrte, bestand also darin, dass ich stets für den sanften Ruck durch den Geist empfänglich sein sollte. Er versicherte mir, dass ich solche Eingebungen immer erhalten würde, wenn ich gerade dabei sei, von meinem Weg abzuweichen, und dass ich mich, wenn ich mich bei meinen Entscheidungen vom Geist führen ließe, nie eines schwerwiegenden Vergehens schuldig machen würde. In Jakobus 3, Vers 3 steht: Wenn wir den Pferden den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit das ganze Tier. Wir müssen also empfänglich für unser geistiges Zaumzeug sein. Wir müssen willens sein, beim kleinsten Ruck seitens des Herrn unsere Richtung völlig zu ändern. Wenn wir das Leben meistern wollen, müssen wir Geist und Körper dazu bringen, dass sie Gottes Geboten gemäß zusammenarbeiten. Wenn wir auf die sanften Eingebungen des Heiligen Geistes achten, kann dies unserem Geist und unserem Körper Sinn und Richtung verleihen und uns zurück zu unserem ewigen Zuhause führen, wo wir beim Vater im Himmel leben können. Aus unserem dritten Glaubensartikel geht hervor, wie wichtig es ist, dass wir gehorsam sind. Wir glauben, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Die Art Gehorsam, die mein Großvater in dem Beispiel vom Pferdegespann beschrieb, erfordert auch inniges Vertrauen. Man muss bedingungslosen Glauben an den Kutscher haben. Daher bezieht sich die Lektion, die mir mein Großvater erteilt hat, auch auf den ersten Grundsatz des Evangeliums, auf den Glauben an Jesus Christus. Der Apostel Paulus erklärt, Glaube sei feststehen in dem, was man erhofft, und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Paulus bezieht sich bei seiner Aussage über den Glauben in der Folge dann auf Abel, Henoch, Noach und Abraham. Insbesondere geht er auf die Geschichte von Abraham ein, denn Abraham ist der Vater der Glaubenstreuen. Paulus schreibt: Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf. Aufgrund des Glaubens empfing selbst Sarah die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu werden. Denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Wir wissen, dass Abraham durch Isaak, seinen und Sarahs Sohn, eine Verheißung erlangt hat. Die Verheißung, dass er Nachkommen haben werde, zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann. Doch dann wurde Abrahams Glaube auf eine Weise auf die Probe gestellt, die viele von uns für unvorstellbar halten würden. Ich habe schon oft über die Geschichte von Abraham und Isaak nachgedacht. Aber ich glaube, ich erfasse die Glaubenstreue und den Gehorsam Abrahams immer noch nicht völlig. Vielleicht kann man sich gerade noch vorstellen, wie er früh morgens getreu seine Sachen packt. Aber wie schafft er es, 3 Tage lang an der Seite seines Sohnes Isaak zum Fuß des Berges Moria zu gehen? Wie tragen sie das Holz für das Feuer den Berg hoch? Wie baut er den Altar? Wie erklärt er Isaak, bevor er ihn bindet und auf den Altar legt, dass er das Opfer sein werde? Und wie bietet er die Kraft auf, das Messer zu heben, um seinen Sohn umzubringen? Abrahams Glaube versetzt ihn in die Lage, Gottes Anweisungen genauestens zu befolgen, bis hin zu jenem wundersamen Moment, da ihm ein Engel vom Himmel her Einhalt gebietet und Abraham wissen lässt, dass er diese entsetzliche Prüfung bestanden hat. Dann nennt der Engel des Herrn erneut die Verheißungen dieses Bundes mit Abraham. Mir ist bewusst, dass die Herausforderung, Glauben an Jesus Christus zu haben und gehorsam zu sein, für manche schwieriger ist als für andere. Ich habe genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass sich Pferde von ihrem Wesen her unterscheiden und daher unterschiedlich leicht einzufahren sind. Und bei den Menschen sind die Unterschiede noch viel größer. Jeder von uns ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes und machte im vorirdischen und macht jetzt im irdischen Leben unterschiedliche Erfahrungen. Dementsprechend gibt es kaum einen Lösungsansatz, der bei allen aufgeht. Mir ist auch bewusst, dass wir im Leben oft durch Versuch und Irrtum lernen. Und daher ganz besonders des zweiten Grundsatzes des Evangeliums Jesu Christi, nämlich der Umkehr bedürfen. Wohl war auch die Zeit, als mein Großvater noch lebte, eine einfachere. Besonders was die Entscheidungen zwischen Recht und Unrecht anbelangt. Es gibt zwar einige sehr intelligente, gebildete Menschen, die der Meinung sind, unsere komplexen Zeiten erforderten immer ausgeklügeltere Lösungen. Aber ich bin davon alles andere als überzeugt. Ich bin eher der Ansicht, dass die Kompliziertheit unserer Zeit einfachere Lösungen erfordert. Wie etwa jene Antwort, die mir mein Großvater auf meine von Herzen kommende Frage gegeben hat, wie ich zwischen Recht und Unrecht unterscheiden könne. Ich weiß, das, was ich Ihnen heute anbiete, ist ein einfaches Rezept. Vielleicht wirkt es nicht bei jedem, aber ich kann bezeugen, dass es mir wirklich hilft. Ich lege Ihnen nahe, ja, ich fordere Sie auf, mit meinen Worten einen Versuch zu machen. Denn, das verspreche ich Ihnen, können Sie, wenn sich Ihnen unzählige Möglichkeiten bieten, klarer erkennen, welche Entscheidung Sie treffen sollen, und Sie werden ganz einfache Antworten auf Fragen finden, über die die Gelehrten und diejenigen, die sich für weise halten, heutzutage rätseln. Unter Gehorsam verstehen wir allzu oft ein passives, gedankenloses Befolgen von Anweisungen oder Befehlen einer höheren Autorität. Tatsache ist allerdings, dass Gehorsam im Idealfall Ausdruck unseres Glaubens an die Weisheit und Macht des höchsten Autorität, nämlich Gottes, ist. Als Abraham unerschütterliche Glaubenstreue und Gehorsam gegenüber Gott an den Tag legte, selbst als ihm geboten wurde, seinen Sohn zu opfern, kam Gott zu seiner Rettung. So wird Gott auch zu unserer Rettung kommen, wenn wir unsere Glaubenstreue durch unseren Gehorsam unter Beweis stellen. Wer sich nur auf sich selbst verlässt und nur seinen eigenen Wünschen und Neigungen folgt, unterliegt weit mehr Einschränkungen als derjenige, der Gott folgt und seine Erkenntnis, seine Macht und seine Gaben in Anspruch nimmt. Man sagt, wer sich immer nur um sich selbst dreht, dreht sich in einem sehr kleinen Kreis. Starker, vorauseilender Gehorsam ist alles andere als schwach oder passiv. Durch ihn geben wir unseren Glauben an Gott zu erkennen und machen uns würdig, die Himmelsmächte zu empfangen. Zum Gehorsam entscheidet man sich. Man hat die Wahl zwischen der eigenen begrenzten Erkenntnis und Macht einerseits und Gottes unbegrenzter Weisheit und Allmacht andererseits. Den Worten meines Großvaters zufolge entscheiden wir also selbst, ob wir auf das geistige Zaumzeug reagieren und dorthin gehen, wohin der Kutscher uns lenkt. Mögen wir Erben des Bundes und Nachkommen Abrahams werden, indem wir dem Glauben treu sind und die Verordnungen des wiederhergestellten Evangeliums empfangen. Ich verheiße Ihnen, die Segnungen des ewigen Lebens stehen jedem offen, der treu und gehorsam ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied »Sehet ihr Völker« Nummer 174 im Gesangbuch. Danach dürfen wir von Elder Lawrence E. Corbridge, Elder Michael John U. T. und Elder Marcus A. Idokaitis von den 70ern hören. Ihnen folgt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 184th.
Dies ist die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Ein Junge liest in der Bibel und sein Blick bleibt an einer einzelnen Schriftstelle hängen. Dieser Augenblick wird die ganze Welt verändern. Er will unbedingt wissen, welche Kirche ihn zur Wahrheit und Errettung führen kann. Nachdem er schon fast alles ausprobiert hat, wendet er sich nun der Bibel zu und liest diese Worte. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Er denkt immer wieder darüber nach. Der erste Anflug von Licht durchbricht die Finsternis. Ist dies die Antwort, der Ausweg aus Verwirrung und Dunkelheit? Kann es so einfach sein? Bitte Gott, und er wird antworten. Schließlich kommt er mit sich überein, dass er entweder Gott befragen oder für immer in Finsternis und Verwirrung verbleiben muss. Und obwohl er sich nach einer Antwort sehnt, zieht er sich nicht etwa flugs in eine stille Ecke zurück und leiert hastig ein Gebet herunter. Er ist zwar erst 14 und voll Wissbegierde, doch er ist nicht voreilig. Dies soll kein x-beliebiges Gebet werden. Er überlegt sich, wo und wann er den Versuch starten will. Er bereitet sich darauf vor, mit Gott zu sprechen. Schließlich bricht der besondere Tag an. Es ist ein strahlend schöner Morgen in den ersten Frühlingstagen 1820. Er zieht sich allein in die Stille eines nahegelegenen Waldes zurück, unter die Bäume, die über ihm emporragen. Er kommt an die Stelle, die er sich vorher ausgesucht hat. Er kniet nieder und legt seine Herzenswünsche offen. Was dann geschieht, beschreibt er wie folgt. Ich sah, gerade über meinem Haupt, heller als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend, Joseph, dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höre. Nur 24 Jahre später werden Joseph Smith und sein Bruder Hiram aufgrund dessen, was hier begonnen hat, ihr Leben lassen. Joseph sagte, als 17-Jährigen habe ihm ein Engel mitgeteilt, sein Name werde bei allen Nationen für gut und böse gelten, unter allem Volk. Diese Prophezeiung erfüllt sich auch weiterhin. Nun, da die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in der ganzen Welt verbreitet ist. Widerstand, Kritik und Feindschaft sind die Begleiter der Wahrheit. Immer wenn die Wahrheit über den Zweck und die Bestimmung des Menschen offenbart wird, tritt eine Gegenkraft in Erscheinung. Angefangen bei Adam und Eva im Garten von Eden, bis zum irdischen Wirken Jesu Christi und in die heutige Zeit hinein. Unablässig erfolgen Versuche, den Plan des Lebens zu betrügen, zum Entgleisen zu bringen, aufzuhalten und zu vereiteln. Stellen Sie sich die riesige Staubwolke über dem größten Dreck vor, in den jemand gezogen wird, der schon abgelehnt, geschlagen, verlassen und gekreuzigt wurde, der alles über sich ergehen ließ. Dort erkennen Sie die Wahrheit, den Sohn Gottes, den Erretter der Menschheit. Weshalb ließ man ihn nicht in Ruhe? Warum? Weil er die Wahrheit ist. Und auf die Wahrheit folgt immer Widerstand. Stellen Sie sich dann denjenigen vor, der einen weiteren Zeugen für Jesus Christus und weitere heilige Schrift hervorbrachte, der das Werkzeug war, womit die Fülle des Evangeliums und die Kirche Jesu Christi auf Erden wiederhergestellt wurden. Stellen Sie sich auch ihn vor, und auch er wird in den Dreck gezogen. Weshalb ließ man ihn nicht in Ruhe? Warum? Weil er die Wahrheit gelehrt hat, und auf die Wahrheit folgt immer Widerstand. Die Offenbarungen, die auf Joseph Smith herabströmten, bestätigen, dass er ein Prophet Gottes war. Betrachten wir nur ein paar von ihnen. Einen Anteil des Lichts und der Wahrheit, die durch ihn offenbart wurden und die in krassem Gegensatz zu den allgemeinen Ansichten der damaligen und heutige Zeit stehen. Gott ist eine Person, ein erhöhtes Wesen, der ewige Vater, er ist unser Vater. Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist sind eigenständige Wesen. Sie sind mehr als nur ein Mensch. Sie sind ein Kind Gottes, des ewigen Vaters, und können einmal wie er werden, wenn sie Glauben an seinen Sohn ausüben, umkehren, die heiligen Handlungen empfangen, den Heiligen Geist empfangen und bis ans Ende ausharren. Die heutige Kirche Jesu Christi ist im Wesentlichen dieselbe wie die, die Christus während seines irdischen Wirkens aufgerichtet hat. Auch in ihr gab es, wie aus der Bibel hervorgeht, Propheten und Apostel, das messianische und das levitische Priestertum, Älteste, hohe Priester, Diakone, Lehrer, Bischöfe und 70er. All dies wird in der Bibel beschrieben. Die Vollmacht des Priestertums wurde seit dem Tod des Heilands und seiner Apostel der Erde vorenthalten und erst in der heutigen Zeit wiederhergestellt. Die Offenbarungen haben nicht aufgehört und der Himmel ist nicht verschlossen. Gott spricht noch heute zu Propheten und er spricht auch zu ihnen und zu mir. Nach diesem Leben gibt es mehr als nur Himmel und Hölle. Es gibt Grade der Herrlichkeit und es kommt sehr wohl darauf an, was wir in diesem Leben tun. Wir sollen nicht nur passiv an Christus glauben, sondern in jedem Gedanken auf ihn blicken. Alles, was wir tun, im Namen des Sohnes tun und immer an ihn denken und seine Gebote halten, damit sein Geist immer mit uns sei. Die Milliarden von Menschen, die ohne das Evangelium der errettenden heiligen Handlung leben und sterben, sind nicht verloren. Dank des Sühnopfers Christi können alle Menschen errettet werden, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen, die sowohl den Lebenden als auch den Verstorbenen angeboten werden. Das Leben fängt nicht mit der Geburt an. Sie haben zuvor als Sohn und Tochter Gottes in dessen Gegenwart gelebt und sich auf das Erdenleben vorbereitet. Ehe und Familie sind keine von Menschen gemachten Konventionen, die nur in Kraft sind, bis dass der Tod uns scheidet. Sie sollen ewig bestehen durch Bündnisse, die wir mit Gott schließen. Die Familie ist das Muster des Himmels. Und dies ist nur ein Bruchteil der Flut an Offenbarungen, die auf Joseph Smith herabströmten. Woher kamen diese ganzen Offenbarungen? Die Licht in die Finsternis und Erkenntnis in Zweifel brachten und die das Leben von Millionen inspiriert und verbessert haben. Was ist wahrscheinlicher? Dass er sich das alles ausdachte oder dass er Hilfe vom Himmel erhielt? Klingen die heiligen Schriften, die durch ihn hervorgekommen sind, wie die Worte eines Menschen oder wie die Worte Gottes? Man braucht gar nicht darüber diskutieren, was Joseph Smith vollbracht hat, sondern nur, wie er es erreicht hat und warum. Dazu gibt es nicht viele Erklärungen. Entweder war er ein Hochstapler oder ein Prophet. Entweder tat er alles von sich aus oder er hielt Hilfe vom Himmel. Sehen Sie sich die Beweise an, jedoch in ihrer Gesamtheit. Betrachten Sie das ganze Mosaik seines Lebens, nicht nur einen einzigen Stein. Vor allem aber eifern Sie dem jungen Joseph Smith nach und bitten Sie Gott um die Antwort. Gott wird sie Ihnen geben, denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Auf diese Weise können Sie nicht nur die Wahrheit über das Buch Mormon und Joseph Smith herausfinden, sondern so können Sie von allem herausfinden, ob es wahr ist. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war, so wie Thomas S. Monson heute ein Prophet ist. Durch Joseph Smith sind die Schlüssel des Reiches Gottes wieder den Menschen auf Erden überantwortet. Und von da an wird das Evangelium hinrollen, gleich wie der Stein, der sich ohne Zutun von Händen vom Berg löst, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Gott ist unser ewiger Vater und Jesus ist der Messias. Sie beten wir an. Nichts kann sich mit ihren Schöpfungen, dem Erlösungsplan und dem sühnenden Opfer
des Lammes Gottes messen. In dieser Evangeliumszeit können wir nur dann den Plan des Vaters erfüllen und die Früchte des Sühnopfers genießen, wenn wir die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums, die durch Joseph Smith wiederhergestellt worden sind, befolgen. Ich gebe Zeugnis von Ihnen, von Gott, dem ewigen Vater, und von Jesus Christus, dem Erretter der Welt. Dies tue ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Kurz nach der Herbstgeneralkonferenz 2007 sagte mir einer der Brüder, ich müsse diese Qual erst wieder in etwa 7 Jahren durchleiden. Erleichtert erwiderte ich, dass ich diese 7 Jahre wohl als meine Jahre des Überflusses betrachten werde. Nun, hier stehe ich wieder. Meine 7 Jahre des Überflusses sind vorbei. Im Januar haben meine liebe Frau Grace und ich den Auftrag erhalten, die Mitglieder in den Philippinen zu besuchen, die unter den Folgen des starken Erdbebens und gewaltigen Taifuns litten. Wir freuten uns, weil dieser Auftrag die Antwort auf unsere Gebete war und ein Zeugnis der Barmherzigkeit und Güte des liebevollen Vaters im Himmel. Er linderte unser Verlangen, diesen Menschen persönlich unsere Liebe und unsere Sorge um sie bekunden zu können. Viele der Mitglieder, die wir aufsuchten, waren noch immer in Behelfsunterkünften, etwa in Zelten, Gemeindezentren oder Gemeindehäusern der Kirche untergebracht. Bei den Häusern, die uns gezeigt wurden, fehlten Teile des Dachs oder das ganze Dach. Die Menschen hatten schon vorher nur wenig besessen und nun war auch noch das Wenige fortgespült worden. Überall war Schlamm und Schutt. Dennoch waren die Mitglieder für jede noch so geringe Hilfe, die sie erhielten, zutiefst dankbar. Und sie waren trotz der äußerst schwierigen Umstände fröhlich und zuversichtlich. Als wir sie fragten, wie sie zurechtkamen, erklärten alle mit Nachdruck, es geht uns gut. Offensichtlich schenkte ihnen ihr Glaube an Jesus Christus die Hoffnung, dass sich letztlich alles zum Guten wenden würde. In jedem einzelnen Haus und Zelt, das meine Frau und ich besuchten, lernten wir etwas von diesen gläubigen und treuen Mitgliedern. Wenn Katastrophen über uns hereinbrechen, hat der Herr seine Art, uns und unsere Prioritäten neu auszurichten. Plötzlich spielt all das Materielle, wofür wir uns so abgemüht haben, keine Rolle mehr. Es zählen nur noch unsere Familie und die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Eine liebe Schwester hat es so ausgedrückt. Nachdem das Wasser wieder abgeflossen war und wir die Aufräumarbeiten in Angriff nehmen konnten, schaute ich mich in meinem Haus um und dachte, unglaublich, wie viel Krempel ich in all den Jahren angesammelt habe. Vermutlich hat diese Schwester eine neue Sichtweise gewonnen und wird von nun an aufmerksam darauf achten, was wirklich notwendig ist und worauf man eigentlich auch verzichten kann. Über die Jahre haben wir mit vielen Mitgliedern zusammengearbeitet und zu unserer Freude eine Fülle an großer geistiger Kraft beobachtet. Wir haben außerdem bei diesen treuen Mitgliedern sowohl eine Fülle als auch einen Mangel an materiellem Besitz gesehen. Notwendigerweise sind die meisten von uns damit beschäftigt, Geld zu verdienen und einige weltliche Güter zu erlangen, um ihre Familie zu versorgen. Das nimmt einen beträchtlichen Teil unserer Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch. Was die Welt zu bieten hat, scheint unbegrenzt. Deshalb müssen wir unbedingt lernen, zu erkennen, wann wir genug haben. Wenn wir nicht aufpassen, jagen wir mehr dem Weltlichen nach als dem Geistigen. Unser Streben nach dem, was geistig und ewig ist, tritt dann in den Hintergrund. Es soll aber umgekehrt sein. Leider scheint die Neigung groß zu sein, immer noch mehr anzuschaffen und das Neueste und Hochwertigste zu besitzen. Wie können wir sicherstellen, dass wir nicht in diesen Sog geraten? Jakob gibt uns dazu diesen Rat. Darum gebt nicht Geld hin für das, was ohne Wert ist, noch eure Arbeit für das, was nicht zufrieden machen kann. Hört eifrig auf mich und denkt an die Worte, die ich gesprochen habe. Und kommt zum Heiligen Israels und labt euch an dem, was nicht zugrunde geht, noch verderbt werden kann. Und lasst eure Seele an Fettem sich erfreuen. Ich hoffe, dass keiner von uns Geld für etwas ausgibt, was ohne Wert ist, noch für etwas arbeitet, was nicht zufrieden macht. Der Herr erklärte sowohl den Juden als auch den Nephiten: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. An anderer Stelle erzählte der Erretter dieses Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Erde unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich will meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kam ich zu mir selber und sagte: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat uns vor kurzem diesen Rat erteilt. Unser Vater im Himmel sieht, was wirklich in uns steckt. Er weiß so manches über uns, was wir selbst nicht wissen. Er regt uns Zeit unseres Lebens dazu an, das Maß unserer Erschaffung zu erfüllen, ein gutes Leben zu führen und in seine Gegenwart zurückzukehren. Warum verwenden wir dann so viel von unserer Zeit und Energie auf Sachen, die derart flüchtig, derart belanglos, derart oberflächlich sind? Wollen wir nicht erkennen, was für ein Unfug es ist, dem Banalen und dem Vergänglichen nachzujagen? Wir alle wissen, dass die Liste unserer irdischen Schätze Stolz, Reichtum, materiellen Besitz, Macht und die Ehre der Menschen umfasst. Sie verdienen nicht noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Deshalb gehe ich stattdessen auf das ein, woraus unsere Schätze im Himmel bestehen werden. Welche Schätze im Himmel können wir uns also sammeln? Zunächst einmal tun wir gut daran, uns christliche Eigenschaften wie Glaube, Hoffnung, Demut und Nächstenliebe anzueignen. Immer wieder werden wir aufgefordert, den natürlichen Menschen abzulegen und so zu werden wie ein Kind. Der Erlöser fordert uns auf, danach zu streben, vollkommen zu sein, so wie er und der Vater im Himmel vollkommen sind. Zweitens müssen wir mehr sinnvoll genutzte Zeit und mehr Energie einsetzen, um die Beziehungen in unserer Familie zu stärken. Schließlich ist die Familie von Gott eingerichtet. Sie ist die wichtigste Einheit zu dieser Zeit und in Ewigkeit. Drittens zeichnet uns der Dienst am Mitmenschen als wahre Jünger Christi aus. Christus hat gesagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Viertens, mit der Lehre Christi vertraut zu werden und unser Zeugnis zu stärken, ist eine Anstrengung, die wahre Freude und Zufriedenheit bringt. Wir müssen uns beständig mit den Worten Christi befassen, die wir in den Heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten finden. Denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Abschließend möchte ich gern von einer 73-jährigen Witwe erzählen, die wir auf unserem Besuch in den Philippinen begegnet sind. Als die Insel Bohol von einem Erdbeben erschüttert wurde, zerfiel das Haus, das sie und ihr verstorbener Mann unter großen Mühen gebaut hatten, und begrub ihre Tochter und ihren Enkel unter sich. Nun war sie ganz allein und musste für ihren Lebensunterhalt Geld verdienen. Sie übernahm also für andere die Wäsche, die sie von Hand wäscht. Dazu muss sie mehrmals täglich einen recht hohen Hügel hinaufgehen, um Wasser zu holen. Als wir sie besuchten, lebte sie noch immer in einem Zelt. Dies waren ihre Worte: Elder T., ich nehme alles an, was der Herr mir auferlegt. Ich hege keinen Groll. Ich bin dankbar für meinen Tempelschein. Er liegt unter meinem Kopfkissen. Sie sollen wissen, dass ich von dem bisschen Geld, das ich mit dem Wäschewaschen verdiene, den Zehnten zahle. Was auch geschieht, ich werde immer den Zehnten zahlen. Ich gebe Zeugnis davon, dass unsere Prioritäten, Absichten, Neigungen, Wünsche und Leidenschaften sich direkt auf unseren nächsten Stand auswirken werden. Mögen wir immer an die Worte des Heilands denken. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. mögen wir immer das Herz auf dem rechten Fleck haben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying.
Neulich hat mein 10-jähriger Sohn im Internet etwas über das menschliche Gehirn gelesen. Er möchte später einmal Chirurg werden. Man erkennt leicht, dass er sehr viel klüger ist als ich. Wir sind gern im Internet unterwegs. Zu Hause verkehren wir mit der Familie und unseren Freunden über soziale Netzwerke, E-Mails und auf andere Weise. Meine Kinder erledigen einen großen Teil ihrer Hausaufgaben über das Internet. Welche Frage wir auch haben mögen, wenn wir mehr erfahren wollen, suchen wir online danach. Innerhalb von Sekunden haben wir eine Fülle von Material. Das ist wunderbar. Das Internet bietet mannigfache Gelegenheiten zu lernen. Der Satan jedoch möchte, dass wir uns elend fühlen und verzerrt daher den eigentlichen Zweck von allem. Hierbei geht er überaus geschickt vor, damit Zweifel und Furcht einziehen und Glaube und Hoffnung zerstört werden. Da im Internet so viel angeboten wird, muss man sich gründlich überlegen, womit man seine Energie verbraucht. Der Satan kann dafür sorgen, dass man mit Informationen beschäftigt ist, von denen vieles der reinste Müll ist und dass man von ihnen abgelenkt und vereinnahmt wird. Niemand sollte Müll durchwühlen. Hören Sie auf diesen Rat aus den Heiligen Schriften. Jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen. Denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr wissen, dass es von Gott ist. Wir stehen wahrhaftig vor dem gleichen Dilemma wie Joseph Smith in seiner Jugend. Zu oft fehlt es uns einfach an Weisheit. Im Reich Gottes wird die Suche nach Wahrheit geschätzt und gefördert und weder unterdrückt noch gefürchtet. Den Mitgliedern der Kirche wird vom Herrn selbst dringend angeraten, nach Wissen zu trachten. Er hat gesagt, sucht eifrig. Ja, sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern. Trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Doch wie können wir Wahrheit in einer Welt erkennen, die mit zunehmender Unverblümtheit alles angreift, was mit Gott zu tun hat? Die Heiligen Schriften zeigen es uns. Erstens können wir Wahrheit an den Früchten erkennen, die sie hervorbringt. In seiner wunderbaren Bergpredigt hat der Herr gesagt, jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Den gleichen Grundsatz hat auch der Prophet Mormon unterstrichen. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen, denn wenn ihre Werke gut sind, dann sind auch sie gut. Wir laden alle ein, die Früchte und das Werk dieser Kirche in Augenschein zu nehmen. Wer sich für die Wahrheit interessiert, wird in der Lage sein zu erkennen, welch guten Einfluss die Kirche und ihre Mitglieder überall auf die Gesellschaft ausüben. Ihm wird auch auffallen, wie sich das Leben derer verbessert, die die Lehren der Kirche befolgen. Wer die Früchte der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, begutachtet, wird entdecken, dass sie köstlich und begehrenswert sind. Zweitens können wir Wahrheit finden, indem wir bei uns selbst mit dem Wort einen Versuch machen. Der Prophet Alma hat gesagt, nun wollen wir das Wort mit einem Samenkorn vergleichen. Wenn ihr nun Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt werden kann, siehe, wenn es ein wahres Samenkorn ist, wenn ihr es nicht durch euren Unglauben ausstoßt, siehe, so wird es anfangen, in eurer Brust zu schwellen. Und so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen, es muss so sein, dass dies ein gutes Samenkorn ist, denn es fängt an, meine Seele zu erweitern. Ja, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten. Ja, es fängt an, mir köstlich zu sein. Und nun, wird das nicht euren Glauben stärken? Ja, es wird euren Glauben stärken. denn jedes Samenkorn bringt nach seiner gleichen Art hervor. Was für eine vortreffliche Einladung durch einen Propheten des Herrn. Man könnte dies mit einem wissenschaftlichen Experiment vergleichen. Wir werden aufgefordert, es mit dem Wort zu versuchen. Uns wird der Rahmen vorgegeben und uns wird das Versuchsergebnis mitgeteilt, das sich einstellt, wenn wir den Anweisungen folgen. Aus den Heiligen Schriften lernen wir also, dass wir die Wahrheit an den Früchten erkennen können oder indem wir einen Selbstversuch wagen und dem Wort wie bei einem Samenkorn Raum in unserem Herzen geben und es nähren. Doch es gibt noch einen dritten Weg, wie man Wahrheit erkennen kann, nämlich durch persönliche Offenbarung. Im Buch Lehre und Bündnisse Abschnitt 8 steht, dass Offenbarung Wissen ist. Kenntnis von allem, was auch immer wir im Glauben erbitten, mit ehrlichem Herzen und dem Vertrauen darauf, dass wir Kenntnis empfangen werden. Und der Herr sagt uns auch, wie wir die Offenbarung empfangen. Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Wir erfahren also, dass man Offenbarung erhält, indem man ehrlichen Herzens voll Glauben bittet und glaubt, dass man empfangen werde. Beachten Sie, dass der Herr eine überaus deutliche Warnung ausgesprochen hat. Denke daran, ohne Glauben kannst du nichts tun, darum bitte im Glauben. Glaube erfordert Arbeit, etwa indem man etwas mit dem Verstand durcharbeitet und dann den Herrn im Gebet fragt, ob es recht ist. Der Herr hat gesagt, wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Wenn es aber nicht recht ist, wirst du keine solche Gefühle haben, sondern du wirst eine Gedankenstarre haben, die dich das vergessen lassen wird, was falsch ist. Glaube ohne Werke ist tot. Daher soll man voll Glauben bitten und nicht zweifeln. Ein Freund von mir, der nicht unserer Kirche angehört, meinte zu mir, er sei für Geistiges nicht empfänglich. Er wolle sich nicht mit den Schriften befassen oder beten, denn er meint, er könne die Worte Gottes nicht verstehen und sei sich zudem nicht sicher, ob Gott überhaupt existiere. Diese Einstellung zeigt, warum er für Geistiges nicht empfänglich ist und führt zum Gegenteil von Offenbarung, wie es Alma beschreibt. Und darum empfängt der, der sein Herz verhärtet, das kleinere Maß des Wortes. Doch führt Alma weiter aus, wer sein Herz nicht verhärtet, dem wird das größere Maß des Wortes gegeben, bis es ihm gegeben ist, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, bis er sie völlig kennt. Alma und die Söhne Mosias sind Beispiele für den Grundsatz, dass es keinen Glauben ohne Werke geben kann. Im Buch Mormon lesen wir, sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Ehrlichen Herzens zu bitten ist bei diesem Vorgang gleichermaßen wichtig. Wenn wir aufmerksam nach der Wahrheit suchen, werden wir nichts unversucht lassen, um sie zu finden. Dazu kann etwa gehören, in den Heiligen Schriften zu lesen, in die Kirche zu gehen und unser Bestes zu geben, die Gebote Gottes zu halten. Das heißt aber auch, dass wir willens sind, den Willen Gottes zu erfüllen, wenn wir ihn kennen. Was Joseph Smith in seinem Bestreben tat, Weisheit zu erlangen, ist ein vollkommenes Beispiel dafür, was es bedeutet, ein ehrliches Herz zu haben. Er sagte, er wolle wissen, welche der Glaubensgemeinschaften wahr sei, damit er wisse, welche er sich anschließen sollte. Schon bevor er gebetet hatte, war er bereit, gemäß der Antwort zu handeln, die er empfangen würde. Wir müssen voll Glauben und ehrlichen Herzens bitten. Das ist jedoch nicht alles. Wir müssen auch daran glauben, dass wir Offenbarung erhalten werden. Wir müssen dem Herrn vertrauen und auf seine Verheißungen bauen. Denken Sie daran. In der Schrift heißt es, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Welch wunderbare Verheißung. Ich bitte Sie alle, in Ihrem Streben nach Wahrheit diese Methoden anzuwenden. Besonders jedoch die, bei der man persönliche Offenbarung von Gott erhält. Gott offenbart denjenigen Wahrheit, die danach suchen, wie es in den Schriften dargelegt ist. Es erfordert zwar mehr Anstrengung als eine simple Suche im Internet, aber es lohnt sich. Ich gebe Zeugnis, dass dies die wahre Kirche Jesu Christi ist. Ich habe gesehen, welche Früchte sie in der Gesellschaft und im Leben tausender Menschen hervorgebracht hat, auch in meiner Familie. Daher weiß ich, dass dies die Wahrheit ist. Ich habe in meinem Leben viele Jahre mit dem Wort den Versuch unternommen und seinen Einfluss auf meine Seele verspürt. Daher weiß ich, dass dies die Wahrheit ist. Doch vor allem habe ich die Wahrheit für mich selbst herausgefunden, und zwar mittels Offenbarung durch die Macht des Heiligen Geistes. Daher weiß ich, dass dies die Wahrheit ist. Ich bitte Sie alle, das Gleiche zu tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered.
Als Jesus am Kreuz litt und starb und sein Körper leblos ins Grab gelegt wurde, überkam seine Jünger ein erdrückendes Gefühl der Niederlage und Verzweiflung, obgleich der Erretter immer wieder von seinem Tod und der darauffolgenden Auferstehung gesprochen hatte, hatten sie es nicht verstanden. Auf den düsteren Nachmittag seiner Kreuzigung folgte jedoch schon bald der freudige Morgen seiner Auferstehung. Diese Freude stellte sich jedoch erst ein, als die Jünger Augenzeugen der Auferstehung wurden, denn selbst die Ankündigung von Engeln, dass er auferstanden war, war anfangs unbegreiflich. Schließlich war so etwas noch nie vorgekommen. Maria von Magdala und ein paar andere gläubige Frauen trafen an dem Sonntag frühmorgens am Grab des Erlösers ein und brachten wohlriechende Salben mit, um die Salbung zu vervollständigen, mit der sie begonnen hatten, als der Körper des Herrn vor dem Sabbat hastig in das Grab gelegt worden war. An diesem besonderen Morgen trafen sie auf eine offene Grabkammer, von der der Stein, der sie verschlossen hatte, weggerollt worden war, und auf zwei Engel, die verkündeten, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Wie ihr von den Engeln geboten worden war, sah Maria in die Grabkammer, aber sie registrierte offenbar nur, dass der Körper des Herrn verschwunden war. Sie eilte zu den Aposteln, um ihnen Bericht zu erstatten. Als sie Petrus und Johannes vorfand, sagte sie zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Petrus und Johannes rannten zum Grab und überzeugten sich davon, dass es tatsächlich leer war. Sie sahen die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Johannes war anscheinend der Erste, der die herrliche Botschaft der Auferstehung begriff. Er schreibt, dass er sah und glaubte, wohingegen die anderen zu dem Zeitpunkt noch nicht aus der Schrift wussten, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Petrus und Johannes gingen weg, aber Maria blieb immer noch trauernd zurück. Inzwischen waren die Engel zurückgekehrt und fragten sie liebevoll, »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.« Da fragte sie der auferstandene Heiland, der jetzt hinter ihr stand, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte flehend zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen.« Elder James E. Talmage schrieb, »Sie wusste es zwar nicht, aber der, mit dem sie sprach, war Jesus, ihr geliebter Herr. Ein Wort von seinen lebendigen Lippen verwandelte ihren unerträglichen Kummer in große Freude. Jesus sagte zu ihr, »Maria«, die Stimme, der Ton, der zarte Akzent, den sie früher gehört und geliebt hatte, befreite sie von der tiefen Verzweiflung, in die sie geraten war. Sie drehte sich um und sah den Herrn. Voller Freude streckte sie ihre Arme aus, um ihn zu umarmen, und sagte dabei nur das zärtliche und verehrende Wort Rabuni, das »mein geliebter Herr« bedeutet. Und so wurde diese gesegnete Frau die erste Sterbliche, die den auferstandenen Christus sah und mit ihm sprach. Später am gleichen Tag erschien er Petrus in oder bei Jerusalem, zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und abends 10 der Apostel und anderen. Er erschien plötzlich in ihrer Mitte und sagte, Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Dann aß er, während sie noch staunten, es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten, um sie noch mehr zu überzeugen, gebratenen Fisch vor ihren Augen. Später wies er sie an, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Abgesehen von diesen bestätigten Zeugen in Jerusalem haben wir auch den unvergleichlichen geistlichen Dienst des auferstandenen Herrn bei den früheren Bewohnern der westlichen Hemisphäre. Im Landüberfluss kam er vom Himmel herab und forderte die versammelte Menge, die aus ungefähr 2500 Menschen bestand, auf, einer nach dem anderen vorzutreten, bis sie alle zu ihm gekommen waren, ihre Hände in seine Seite gelegt und die Nägelmale in seinen Händen und Füßen gefühlt hatten. Und als sie alle hingegangen waren und sich selbst überzeugt hatten, riefen sie einmütig aus, nämlich, Hosanna, gesegnet sei der Name des allerhöchsten Gottes. Und sie fielen nieder zu Jesu Füßen und beteten ihn an. Die Auferstehung Christi zeigt, dass er eigenständig und ewig existiert. Jesus sagte, denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Der Erretter braucht weder Nahrung, Wasser, Sauerstoff noch jegliche andere Substanz, Macht oder Person, um zu leben. Er ist sowohl als Jehova als auch als der Messias, der große Ich bin da, der Gott, der aus eigenem Willen und eigener Macht existiert. Das ist er einfach und wird es immer sein. Durch sein Sühnopfer und seine Auferstehung hat Jesus Christus alle Aspekte des Falls überwunden. Der körperliche Tod ist nur vorübergehend und selbst der geistige Tod hat insofern ein Ende, dass alle zumindest zeitweilig in die Gegenwart Gottes zurückkehren werden, um gerichtet zu werden. Wenn wir können, wir können vollkommenes Vertrauen in seine Macht haben, alles andere überwinden und uns ewiges Leben gewähren zu können. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Elder Neil A. Maxwell drückte dies folgendermaßen aus. Der Sieg Christi über den Tod setzte dem Dilemma der Menschheit ein Ende. Jetzt gibt es nur noch persönliche Bedrängnisse und wir können auch von ihnen befreit werden, indem wir die Lehren dessen befolgen, der uns vor dem Aussterben der Menschheit bewahrt hat. Nachdem er die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt hat, begibt sich Christus nun an den Ort der Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, er ist die Gerechtigkeit, so wie er auch die Liebe ist. Außerdem ist er, abgesehen davon, dass er ein vollkommen gerechter Gott ist, auch ein vollkommen barmherziger Gott. Daher bringt der Erlöser alles in Ordnung. Keine Ungerechtigkeit während des Erdenlebens währt ewig. Nicht einmal der Tod, denn Christus stellt das Leben wieder her. Aufgrund seiner vollkommenen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gibt es keine Verletzung, Behinderung, Misshandlung und kein Betrug, der nicht kompensiert wird. Andererseits müssen wir ihm alle Rechenschaft ablegen über unser Leben, unsere Entscheidungen, unsere Taten und sogar unsere Gedanken. Da er uns vom Fall erlöst hat, gehört unser Leben eigentlich ihm. Er sagt, siehe, ich habe euch mein Evangelium gegeben und dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe, dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun, denn mein Vater hat mich gesandt. Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen um nach ihren Werken gerichtet zu werden. Denken Sie kurz darüber nach, welche Rolle die Auferstehung dabei spielt, die wahre Identität Jesu von Nazareth zu klären, sowie die großen philosophischen Auseinandersetzungen und Fragen des Lebens ein für allemal zu lösen. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, heißt das, dass er ein göttliches Wesen ist. Kein Sterblicher hat die Macht in sich, nach seinem Tod wieder zum Leben zurückzukehren. Da Jesus auferstanden ist, muss er mehr als nur ein Zimmermann, ein Lehrer, ein Rabbi oder ein Prophet gewesen sein. Da er auferstanden ist, muss er ein Gott, ja, nämlich der einzig gezeugte Sohn des Vaters gewesen sein. Daher stimmt das, was er lehrte: Gott kann nicht lügen. Daher war er, wie er bezeugte, der Schöpfer der Welt. Daher sind Himmel und Hölle, wie er es lehrte, Wirklichkeit. Daher gibt es eine Geisterwelt, die er nach seinem Tod besuchte. Daher wird er wiederkommen und persönlich auf der Erde regieren. Daher gibt es für alle ein jüngstes Gericht und eine Auferstehung. In Anbetracht der Realität der Auferstehung Christi sind jegliche Zweifel an der Allmacht, Allwissenheit und Güte Gottvaters, der seinen einzig gezeugten Sohn hingab, um die Welt zu erlösen, unbegründet. Auch die Zweifel am Zweck und Sinn des Lebens sind haltlos. Tatsache ist, dass Jesus Christus der einzige Name und Weg ist, durch den die Menschheit erlöst werden kann. Die Gnade Christi ist real. Sie ermöglicht den umkehrwilligen Sünder, Vergebung zu erlangen und rein zu werden. Der Glaube ist wahrhaftig mehr als eine Vorstellung oder psychologische Erfindung. Es gibt absolute und universelle Wahrheiten und es gibt objektive und unveränderliche sittliche Werte, die er lehrte. Es ist äußerst wichtig, von jeglichen Verstößen gegen sein Gesetz und seine Gebote umzukehren. Die Wunder des Erlösers gibt es wirklich und seine Verheißung an seine Jünger, dass sie die gleichen Werke und sogar noch größere vollbringen könnten, ist wahr. Sein Priestertum ist notwendigerweise eine wirkliche Macht, die das Evangelium vollzieht und den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches innehat, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Dank der Wirklichkeit der Auferstehung Christi ist der Tod nicht unser Ende. Und wenn auch Würmer unseren Körper zerfressen, werden wir doch Gott im Fleische schauen. Präsident Thomas S. Monson hat von einem Mann namens Robert Blatchford erzählt, der vor 100 Jahren in seinem Buch »Gott und mein Nächster« energisch allgemein anerkannte christliche Überzeugungen wie Gott, Christus, Gebet und Unsterblichkeit angriff. Er erklärte kühn: »Ich behaupte, dass ich alles, was ich beweisen wollte, so umfassend und maßgeblich bewiesen habe, dass kein Christ, wie großartig und fähig er auch sein mag, meine Argumente widerlegen oder meinen Standpunkt erschüttern kann.« Er umgab sich mit einer Mauer des Zweifels. Dann geschah etwas Unerwartetes. Seine Mauer zerfiel plötzlich zu Staub. Langsam tastete er sich zurück auf den Weg zu dem Glauben, den er verachtet und verspottet hatte. Was hatte diesen grundlegenden Wandel seiner Sichtweise bewirkt? Seine Frau war gestorben. Voller Kummer ging er in das Zimmer, in dem ihre sterblichen Überreste lagen. Er blickte noch einmal in das Gesicht, das er so sehr geliebt hatte. Als er aus dem Zimmer kam, sagte er zu einem Freund: »Sie ist es, und sie ist es doch nicht. Nichts ist mehr, wie es war. Etwas, was vorher da war, ist fortgenommen worden. Sie ist nicht mehr dieselbe. Was wurde fortgenommen, wenn nicht die Seele?« Ist der Herr wirklich gestorben und auferstanden? Ja. Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe dazu. Als die prophezeite Geburt Jesu näher rückte, gab es zwar einige unter den Nephiten und Lamaniten, die glaubten, aber die meisten zweifelten. Zur rechten Zeit wurde das Zeichen seiner Geburt gegeben. Ein Tag, eine Nacht und ein Tag ohne Finsternis. Und dann wussten es alle. Auch heute gibt es einige, die an die buchstäbliche Auferstehung des Messias glauben und viele, die daran zweifeln oder nicht daran glauben. Aber einige wissen, dass sie sich zugetragen hat. Eines Tages werden alle sehen und wissen und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen. Bis dahin glaube ich den vielen Zeugnissen der Auferstehung des Heilands, deren Erlebnisse und Zeugnisse im Neuen Testament zu finden sind. Petrus und den anderen Aposteln, der lieben, reinen Maria von Magdala und anderen. Ich glaube den Zeugnissen, die im Buch Mormon enthalten sind, unter anderem dem von Nephi, dem Apostel, der mit einer namentlich unbekannten Menge im Land Überfluss lebte, und ich glaube dem Zeugnis von Joseph Smith und Sidney Rigdon, die nach vielen anderen Zeugnissen das große Zeugnis dieser letzten Evangeliumszeit verkündeten, dass er lebt. Denn wir haben ihn gesehen. Unter dem Blick seines allsehenden Auges stehe ich selbst als Zeuge dafür, dass Jesus von Nazareth der auferstandene Erlöser ist. Und ich bezeuge alles, was sich aus der Tatsache ergibt, dass er auferstanden ist. Mögen Sie die Überzeugung und den Trost verspüren, den dieses Zeugnis bringt. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, wir nähern uns wieder einmal dem Ende einer wunderbaren Konferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Am Ende dieser Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und die uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Wir haben nun die Ehre, noch einmal von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten schließt der Chor diese Konferenz mit dem Lied »An des Herrn Hand«. Das Schlussgebet spricht Elder Benjamin de Hoyos von den 70ern. Damit ist die Konferenz dann beendet.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, dies war eine wunderbare Konferenz. Wir wurden in geistiger Hinsicht genährt. Wir haben den inspirierten Worten der Männer und Frauen gelauscht, die zu uns gesprochen haben. Die Musik war ausgezeichnet. Die Botschaften wurden unter dem Einfluss des Heiligen Geistes vorbereitet und überbracht. Die Gebete haben uns dem Himmel näher gebracht. Wir wurden auf jede erdenkliche Weise gemeinsam erbaut. Ich hoffe, dass wir uns die Zeit nehmen, die Konferenzansprachen zu lesen, die in ein paar Tagen auf LDS.org zur Verfügung stehen und in der nächsten Ausgabe des Ensigns und des Liahonas erscheinen. Sie sind es wert, dass wir uns gründlich damit befassen. Ich weiß, dass Sie sich meinem aufrichtigen Dank für die Brüder und Schwestern anschließen, die während dieser Konferenz entlassen wurden. Sie haben ihre Aufgaben gut erfüllt und einen wichtigen Beitrag zum Werk des Herrn geleistet. Sie waren mit Leib und Seele bei der Sache. Wir haben, indem wir die Hand gehoben haben, zudem Brüder bestätigt, die in ein neues Amt berufen wurden. Wir heißen Sie willkommen und möchten Ihnen versichern, dass wir uns darauf freuen, mit Ihnen in der Sache des Herrn zusammenzuarbeiten. Mögen wir, wenn wir über die Botschaften nachdenken, die wir gehört haben, beschließen, etwas besser zu sein, als wir es bisher waren. Mögen wir uns freundlich und liebevoll jenen gegenüber verhalten, die unsere Überzeugung und unsere Maßstäbe nicht teilen. Der Erretter hat eine Botschaft der Liebe und des guten Willens gegenüber allen Menschen auf die Erde mitgebracht. Mögen wir jederzeit seinem Beispiel nacheifern. Viele ernste Herausforderungen stellen sich uns in der heutigen Welt, aber ich versichere Ihnen, dass unser Vater im Himmel auf uns Acht gibt. Er führt und segnet uns, wenn wir unseren Glauben, unser Vertrauen in ihn setzen und hilft uns durch alle Schwierigkeiten, denen wir begegnen. Mögen die Segnung des Himmels bei jedem von uns sein. Möge unser Zuhause von Liebe und Höflichkeit und vom Geist des Herrn erfüllt sein. Mögen wir immerzu unser Zeugnis vom Evangelium nähren, auf das es uns vor den Schlägen des Widersachers schütze. Möge der Geist, den wir an den vergangenen beiden Tagen verspürt haben, bei uns sein und bleiben, während wir unseren täglichen Verrichtungen nachgehen. Und mögen wir stets dabei angetroffen werden, dass wir das Werk des Herrn ausführen. Ich bezeuge, dass dieses Werk wahr ist, dass unser Erretter lebt und dass er seine Kirche hier auf der Erde führt und leitet. Ich gebe Ihnen mein festes Zeugnis, dass Gott, unser ewiger Vater, lebt und uns liebt. Er ist wahrhaftig unser Vater. Er ist eine reale Person. Ich hoffe, wir erkennen, wie nah uns kommen möchte, wie weit zu gehen er bereit ist, um uns zu helfen und wie sehr er uns liebt. Meine Brüder und Schwestern, Gott segne sie. Möge sein Friede, den er verheißen hat, mit ihnen sei, heute und alle Tage. Ich sage Ihnen, lebe wohl, bis wir in 6 Monaten erneut zusammenkommen. Dies tue ich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, unseres Erretters. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father.
Lieber Vater im Himmel, zum Ende dieser Generalkonferenz möchten wir dir sagen, wie dankbar wir sind für den Geist, der unser Herz berührt hat. Wir anerkennen deine Hand in dieser wiederhergestellten Kirche, in der Kirche des Sohnes, deines Sohnes Jesus Christus. Und wir sind dankbar für sein Sühnopfer. Wir danken dir für die inspirierte Führung unseres Propheten Thomas S. Monson und die seiner Ratgeber. Wir danken dir für dieses große Werk in diesen letzten Tagen. Gib uns den Mut, das Evangelium zu verbreiten. Und gib uns Kraft, dass wir diejenigen wieder zurück zu dir bringen können, die schwache Knie haben. Hilf uns, alles anzuwenden, was wir bei dieser Konferenz gelernt haben. Und bitte lass uns in Gesundheit nach Hause kommen. Mit einem größeren Wunsch, rechtschaffener zu sein. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.